Ich habe den Titel für diese Predigt gewählt, wo ihr ja inhaltlich schon wisst, es geht darum, zu bleiben, in ihm zu bleiben. Wie können wir unsere Beziehung zu Jesus lebendig gestalten und vor allem leben? Und das tönt vielleicht so normal oder ist gut, ist okay, aber ich mag mich noch erinnern, das ist zwar 13 Jahre her, als ob es gestern gewesen wäre. Ich saß an meinem Schreibtisch, hatte den Auftrag, eine Predigt zu schreiben und das Thema war, lebe ich. Und ich versuchte irgendwie etwas auf diesen Computer reinzutippen, aber es klang alles irgendwie fad. Ich saß in meinem Büro 3 auf 4 Meter und ich merkte, wie mich diese Schwere überkam. Ich hatte keine Energie. Wir waren in der Kleinkindphase. Kaum geschlafen die Nacht. Und dann waren wir als Gemeinde gerade so einen Übergang. Wir haben durften zügeln, sind in ein neues Gebäude gezogen. Die Jugendarbeit florierte, was ja cool war, aber ganz viel Arbeit generierte. In meiner Ehe funktionierte es irgendwie nicht so richtig und sowieso alles war irgendwie blöd. Und jetzt soll ich eine Predigt schreiben zum Thema Lebe ich. Und ich merkte, wie sich das irgendwie so beißt. Ich spürte, wie ich eigentlich etwas machen sollte, was ich selbst gar nicht erlebte. Und da kam diese kleine, feine Stimme und fragte, Michi, lebst du? Also nicht nur einfach schreibe eine Predigt darüber, sondern lebst du wirklich? Und ich habe gemerkt, nein, ich funktioniere. Ich habe schon lange nicht mehr das gemacht, was für mich nach Leben sich anhört. Und dann kam wieder so die Stimme, die fragt, Michi, willst du es lernen? Willst du zurückkommen zum Leben? Und dann, genau, denkst du vielleicht, ja, dann muss man ja antworten, ja, unbedingt, sowieso. Aber nein, ich habe noch etwa 2 Stunden, 3 Stunden versucht, die Predigt in diesen Computer einzutöckeln. Es hat einfach nicht funktioniert. Bis ich dann kapituliert habe und gesagt, okay, Jesus, dann lehre es mich. Weil wenn du das betest, dann weißt du, jetzt kommt eine Lektion. Und eigentlich habe ich gar keine Energie mehr gehabt für noch eine Lektion. Und dann sagt die Stimme, Michi, geh in den Starbucks. Und wenn du mich kennt, ich gehe nie freiwillig in Starbucks. Ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich finde den Kaffee nicht so sonderlich gut, weil ich ihn schwarz trinke und nicht so diese Zusatzdinger möchte. Und dann ist er einfach auch noch teuer. Aber ich habe ein Lebensmotto. Das Lebensmotto heißt, was immer er euch sagt, das tut. Johannes 2, Kapitel 2, Vers 5, wo aus Wasser Wein wird. Also nehme ich mich da zusammen und sage, okay, Jesus, wenn du das möchtest, dann gehe ich halt in den Starbucks. Also nicht, dass es jetzt so leicht tönt. Es hat geregnet. Der Starbucks war nicht gerade um die Ecke. Es hätte Kaffees gegeben, die näher gewesen wären. Aber ich sollte ja in den Starbucks. Also ging ich dahin, stellte mich da in diese Reihe. Und weil ich ja schon so eine Schlange vor mir hatte, dachte ich schon wieder so, typisch, deshalb gehe ich nicht. Oder? Und als ich dann endlich fast dran kam, hörte ich eine Stimme hinter mir, die sagt, Michi, was machst denn du da? Ich drehe mich um und sehe hinter mir unseren Hausabwart von der Kirche. Im Gegensatz zu mir hatte er frei. Und was dann in mir passierte, war spannend. Ich dachte nämlich, Mist, auf frischer Tat ertappt. Ich mache da auch eine auf Easy Life und er geht, wenn er frei hat, in Starbucks. Und er hat mich ja gefragt, was machst du hier? Und ich habe dann für mich gedacht, ja komm, ich sage ihm einfach, Jesus hat gesagt, ich soll hier hin. Oder, und das war eher dann diese Stimme, die wieder das zu mir flüsterte, die sagte, sei ehrlich, echt, erzähl ihm, wie es dir geht. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich bin ja der Pastor. Er ist ja nur der Hausabwart. Eigentlich müsste ich ihm ja helfen, nicht er mir. Aber ich habe ihm dann anders erzählt. Und er legt so seine Hand auf meine Schulter, schaut mir ganz tief in die Augen und sagt, Michi, das machst du gut. Und nur diese Worte haben mir die Tränen in die Augen gedrückt. Und ich habe gemerkt, wie sich unsere Herzen verbunden haben, wie wir plötzlich nicht mehr Pastor und Hausarbeit waren, sondern Geschwister, und wie sie diese Liebe von Jesus uns verbunden hat. Es ist dieser Moment gewesen, wo das Leben plötzlich pulsiert hat, wo ich verstanden habe, dann, wenn ich das tue, was Jesus möchte, dann passiert Leben. Dann ist Jesus der, der das Leben ist. Und so schön wie es klingt, so herausfordernd ist es. So haben wir, hast du in unserem Alltag immer wieder diese Möglichkeiten und Chancen, dem Leben, dem Lebendigen zu begegnen. Oder ihm einfach, weil wir vielleicht in unseren Vorstellungen, in unseren Tunnels sind, ihm davonzulaufen. Dieser Moment mit Joel, so heißt der Hausarbeit, hat unser Zusammenarbeiten für den Rest, wo ich in dieser Gemeinde angestellt war, verändert. Wir hatten ganz eine andere, neue Basis. Und ich möchte ganz fest auch das erwähnen, Jesus lebendiger Leben ist nicht nur ein Gefühl, aber es ist auch ein Gefühl. Es gehört eben auch dazu, dass wir es spüren, dass wir es leben. Denn Jesus war nicht ausgepowert. Jesus hatte keine Momente, wo er nicht mehr konnte. Sondern Jesus war lebendig. Und zwar so lebendig, dass wir in Matthäus 7, 29 lesen, dass die Menschen gestaunt haben über seine Autorität, über seine Vollmacht. Und dass sie ihm gerne zugehört haben, weil sie gemerkt haben, bei dem ist etwas anderes, bei dem ist etwas Lebendiges. Und auch Paulus erinnert uns immer wieder daran, besonders in 2. Korinther 13, Vers 5, dass wir unseren Glauben überprüfen sollen, dass wir unseren Glauben untersuchen sollen. Das ist spannend, sind zwei Wörter, überprüfen und untersuchen. Überprüfen kann man etwas, indem man es theoretisch anschaut und schaut, okay, passt das, was hier in der Bibel steht, zu dem, wie ich es erlebe und lebe? Und dann das Untersuchen, ich mache es im Alltag und schaue, ob es funktioniert. Ich versuche es einfach und setze es um. Daher die Einladung von Jesus, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Wenn wir Jesus lebendiger leben wollen, ist das ein Schlüssel. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Wenn wir anschauen, wie Jesus seine Jünger berufen hat, Matthäus Kapitel 4 fängt es an, da geht er hin, ruft seine Jünger, die lassen alles fallen und liegen und folgen ihm direkt nach, so bam, bam, bam. Und dann? Dann passiert uchogalang nicht mehr. Die laufen ihm einfach nach. Die schauen zu, die sind einfach Teil von dem, was Jesus tut. Wenn ihr das Evangelium lest, dann merkt ihr, diese Jünger haben eigentlich gar keinen spannenden Job. Die sind einfach dabei. Ab und zu müssen sie ein bisschen Fisch und Brot einsammeln oder bekommen andere unlösbare Aufgaben. Einmal hat Petrus so einen heiligen, guten Moment, wo Jesus fragt, wer denkt ihr denn, dass ich bin? Und Petrus sagt so, ja, yeah, jetzt komme ich. Du bist der Sohn Gottes, der Messias. Und dann sagt Jesus ihm, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern der Vater im Himmel hat dir das offenbart. Nicht mal da kann er absahnen. Also was heißt in ihm bleiben? In ihm bleiben heißt einfach sein. Nicht tun, sein. In der Gegenwart. Oder man könnte das griechische Wort oder das Wort bleiben vom Griechischen her, heißt es meno, auch so übersetzen, Wohnung nehmen. Gott möchte in dir Wohnung nehmen. Er möchte dich einladen, bei sich Wohnung zu nehmen. Und da frage ich uns, frage ich dich, wie sieht deine Wohnung, wie sieht dein Raum aus, wo du mit Jesus zusammen bist? Wie sieht deine stille Zeit aus? Oder vielleicht eben nicht so still oder vielleicht auch ganz kurz still. Ist sie so, wie du dir das wünschst? John McCormack schreibt in seinem Buch Folgendes. Wir alle haben eine Quelle, in der wir verwurzelt sind, eine Art Standardeinstellung, zu der wir immer wieder zurückkehren, ein emotionales Zuhause. Darauf richtet sich unser Verstand, wenn er nicht mehr mit konkreten Aufgaben beschäftigt ist. Dorthin wandern unsere Gefühle, wenn wir Trost brauchen. Dorthin geht unser Körper, wenn wir Freizeit haben, und dorthin fließt unser Geld, nachdem alle Rechnungen bezahlt sind. Ein emotionales Zuhause, ein Ort, wo wir uns zurückziehen, ein Ort, wo wir Kraft und Energie tanken. Ist dieser Ort bei dir, bei Jesus? Ich habe bei uns in der Gemeinde eigentlich ein bisschen eine Umfrage gemacht durch alle Generationen. Das, was am meisten genannt wurde, und sie waren sehr ehrlich, Social Media Konsum. Endlos Schleifen mit Streaming-Plattformen. Streben nach Genuss und Vergnügen. Arbeiten. Und man könnte diese Liste weiterführen. Wo ziehst du dich zurück, wenn du ausgepowert bist, wenn du es streng hattest, wenn du frustriert bist, wenn das Leben nicht so ist, wie du das gerne hättest, was machst du als wirklich konkret Erstes? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir heute Morgen dieses Bleibe mir nicht einfach als eine Aufgabe sehen, sondern als eine Einladung. Jesus lädt uns in seine Gegenwart ein. Und deshalb haben wir auch gedacht, wir möchten jetzt miteinander wie einen Teil von Worship oder eine Zeit der Anbetung feiern. Bewusst, um nach Hause zu kommen. Durch die Texte der Lieder, aber vielleicht auch in dem, dass du einfach deine Gedanken auf Jesus ausrichtest und die Zeit genießt. Es ist deine Zeit mit Jesus. Vielen Dank euch. Ja, wir sind eingeladen, dieses geistliche Zuhause neu auszuschmücken, neu zu denken, neu zu erleben, eben lebendig zu erleben. Und dann startet man so richtig motiviert hinein, man kauft sich vielleicht einen neuen Sessel, macht sich irgendwie neue Kuschelecken, weiß auch nicht wie, und macht das über einige Zeit und plötzlich flaut es wieder ab. Der Alltag kommt wieder rein und die guten Vorsätze sind vorbei. Wieso passiert uns das? Eine Theorie, die bei mir zumindest ganz viel auch offenbart hat und wo ich merke, da kann ich wirklich damit arbeiten, möchte ich euch weitergeben. Ich habe das versucht aufzuzeichnen, ich kann nicht gut zeichnen, deshalb vergibt mir, aber es zeigt ein bisschen schematisch, um was es geht. Nämlich unsere Vorstellungen von diesem geistlichen Zuhause, von diesem Bleiben in Jesus, was da alles passieren könnte und sollte und müsste, oder wie das sich eben anfühlt oder nicht anfühlt, das sind unsere Vorstellungen. Und dann sind wir so in diesem Glück, Seelenheil, es geht alles gut und ich kann alles Mögliche erleben und gehen damit zu Gott, zu Jesus und möchten eigentlich diese Zeit möglichst so auskosten, dass es eben unsere Vorstellung geschieht. Wir brauchen diese Beziehung zu Jesus, um unseren Vorstellungen zu entsprechen. Und dann machen wir so diese Schritte, kleine Schritte, Step, Step, Step. Aber merken, irgendwie werden wir immer leerer. Wir sind ausgesaugt, müde. Diese Zeit mit diesem Jesus ist gar nicht so erfüllend, lebendig, wie wir uns das eben vielleicht vorstellen. Und sind dann rastlos leer und können nicht mehr. Was im krassen Gegensatz zu Johannes 10,10 steht, er ist gekommen, um uns ein Leben im Überfluss zu schenken. Wieso? Weil ich glaube, dass es darum geht, dass wir lernen müssen, unsere Vorstellungen loszulassen. Nicht, was wir uns wünschen, sondern was er sich wünscht. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So einfach und doch so herausfordernd im Alltag. Und dann werden wir nämlich lernen, unserem Jesus Schritt für Schritt näher zu kommen. Seinen Vorstellungen, seinen Wünschen, seinen Träumen. Und er kann uns mit uns diese Beziehung leben und uns dann seine Vorstellungen weitergeben. Einfach, oder? Ja, eigentlich theoretisch schon. In der Praxis ist dieses Loslassen von Vorstellungen, Bibel sagt eben Sterben, sich selbst sterben. Loslassen davon, dass sich meine Umstände alle wunderbar anfühlen, aber dann vielleicht die Umstände plötzlich nutzen, damit ich in der Beziehung zu meinem Jesus wachsen kann. Nicht die Umstände wegwünschen, sondern die Umstände als Booster nehmen in meiner Beziehung zu Jesus. Das ein bisschen ein Versuch, diese Komplexität doch einfach darzustellen. Jesus lebendig erleben ist aber nicht nur einfach etwas, das wir so als Pause während unserem Tag oder während unseren Wochen gestalten sollen, sondern es ist etwas, das wir zur Gewohnheit machen sollen. Jesus sagt es nämlich so, dass wenn ihr in mir verbunden bleibt, also nicht einfach nur so ab und zu mal so eine Oase mit mir habt, sondern richtig den ganzen Tag mit mir verbunden bleibt, dann werdet ihr Frucht bringen, dann werde ich euch brauchen können. Und Jesus sagt von sich selbst, ich tue nichts, was ich nicht dem Vater tun sehe. Und so mal naiv bin ich dann manchmal und denke, okay, wenn es da heißt, ich soll das machen, dann versuche ich das einfach. Und so bin ich gestartet, habe mir das vorgenommen, mir groß aufgeschrieben, so an den Spiegel so ein Zettelchen geklebt, dein erster Gedanke, Michi, Jesus. Weil ich bin dann meistens aufgestanden und habe schon am Morgen geflucht und gefunden, der blöde Wecker. Oder ich würde eigentlich noch lieber länger schlafen. Später habe ich dann das nicht mehr geflucht, sondern nur noch beim Autofahren über andere. Aber da komme ich auch noch dazu. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, ich möchte meinen ersten Gedanken am Tag trainieren. Und gell, das würde ich jetzt gerne sagen, das ist so 2-3 Stunden gegangen, dann habe ich das gekonnt. Nein, das hat Monate gedauert. Ich bin am Morgen aufgestanden, habe wieder alles vergessen, was ich mir vorgenommen habe, gehe zur Tür raus, will zur Arbeit und dann scheißt mir ein Vogel auf den Kopf. Aber ich hatte noch Haare. Also war klar, ich kann es nicht einfach abputzen, sondern ich musste duschen gehen. Und unter der Dusche kam mir plötzlich dieser Gedanke wieder, Michi, du wolltest doch deinen ersten Gedanken, ja, aber einen Vogelhammer auf den Kopf schießen. Ja, ich wollte dich vorbereiten, Michi. Heute wird ein beschissener Tag. Und das war es dann auch. Mein Chef hatte zu meckern, die Gemeinde war undankbar und hat mich klein gemacht. Als ich auf das Fahrrad steigen wollte, hatte ich einen Platten. Dann bin ich halt gelaufen oder marschiert zur Arbeit, gefühlt jede Ampel war auf Rot. Aber überall habe ich geschmunzelt. Gesagt, yes, ich bin vorbereitet. Es braucht ein Trainieren. Es ist nicht einfach etwas, was automatisch passiert. Und ich glaube, es braucht auch dieses Trainieren, dass wir auf diesen Impuls, auf diese innere Stimmen, die wir ja haben, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dass wir auf die reagieren. Und da habe ich euch eine Buchempfehlung mitgebracht. Das ist das 10-Sekunden-Prinzip. Entscheidend sind nicht, ob wir solche Gedanken haben, die haben wir, da bin ich davon überzeugt. Jeder von uns, der sein Leben Jesus anvertraut hat, den Heiligen Geist empfangen hat, der hat diese Impulse. Die Frage ist, leben wir aus diesen? Oder lassen wir uns steuern von dem, was wir tun müssen? Und ich habe gerade ein Coaching gehabt letzten Freitag, da haben wir genau das diskutiert. Können wir uns unterbrechen, auch wenn unser Alltag ganz dicht ist, mit gefühlt belanglosen Dingen oder sagen wir, ja, das mache ich dann, wenn ich dann Zeit habe. Zum Beispiel ein WhatsApp schreiben, wenn ein Gedanke kommt, jemanden zu ermutigen, einen Bibelvers weiterzuschicken, jemandem einen Eindruck weitergeben, für jemanden beten, wo wir gerade das Anliegen aufs Herz bekommen oder eben einfach gewisse Dinge auch anpacken, die wir merken, da muss ich mich wirklich ranmachen. Ich möchte dich ermutigen, da weiterzugehen. Nachdem wir das trainiert haben oder wenn wir das trainieren möchten und wenn wir da auf dem Weg sind, dann bin ich überzeugt, dann nimmt Jesus uns in seine Nachfolge. Und ich bin manchmal mit diesem Begriff Nachfolge nicht so einverstanden, respektive, glaube ich, verstehen wir den manchmal einfach auch ein bisschen falsch. Nachfolge heißt, ich laufe jemandem nach. Und das ist sicher der erste und wichtige Schritt in Jesus bleiben, einfach nachlaufen und schauen, was er tut. Aber dann kommt irgendwann ja auch der Auftrag, wo Jesus sagt, tu das. Und dann muss man es tun. Und da merke ich immer wieder auch bei mir selbst, da habe ich so eine Haltung in mir, die dann sagt, ja nein, da könnte ja jemand anders. Muss jetzt ich das sein? Oder vielleicht, ja, etwas anderes wäre schon schön. Sind wir bereit, da wirklich hineinzugehen? In Johannes Kapitel 15, Vers 4 heißt es, eine Frucht, eine Rebe, die nicht am Weinstock ist, kann keine Frucht bringen. Und wenn wir dranbleiben wollen, dann geht es darum, das umzusetzen, was er uns sagt, in unserem Alltag. Und vielleicht eben nicht nur als Nachfolger, und der Begriff gefällt mir viel besser, sondern als Lehrling. Ich lerne von meinem Meister. Ich tue und vertraue darauf, dass er mir hilft, dass er mir beisteht. Lernen heißt, ich muss mich auf das einlassen, was mein Alltag hergibt, und darin Jesus gehorchen. Und da könnte ich euch jetzt den ganzen Nachmittag noch Geschichten erzählen, wo ich am Lernen bin. Ich bin ein Lernender als Papi, als Ehemann, als Missionar, als Freund, als Nachbar. Ich habe viele solche Lektionen schon lernen dürfen. Eine zum Beispiel, dieses in Jesus bleiben, nicht einfach selbst etwas wursteln und denken, ich weiß ja, was das Beste ist, erlerne ich im Moment mit meinen Kindern. Als Teenager, die wissen es ja immer besser. Und ich darf es nicht mehr besser wissen. Und dann hat mein Sohn seine Lehre abgebrochen. Und ich stand da und denke so, hey Mann, was machst du? Du rührst dein Leben fort. Und dann merke ich wieder, dass Jesus sagt, nein, komm zu mir, lerne von mir. Und dann habe ich so draußen, neben dem Rasenmäher, so einen Baumstrunk, ja, immer noch nicht herausgefunden, wie man dem auf Hochdeutsch sagt, einfach so einen abgesägten Baumstrunk halt. Und da setze ich mich manchmal drauf, das ist so mein Gebetsort, und dann bete ich einfach, und ich weiß gar nicht mehr, wie, dass ich beten soll, und sage einfach, Jesus, ich glaube und vertraue dir, dass es du gut meinst. Und hilf mir, einfach das zu tun, was dich ehrt. Meinem Sohn gegenüber. Nicht Druck zu machen, wenn es keinen braucht. Und Druck zu machen, wenn es einen braucht. Dann komme ich da unten vor. Ich muss da so rein und rauskriechen. Der Nachbar sieht mich. Und sagt so, Michi, was machst du da? Und ich sage, ja, ich musste für meinen Sohn beten. Bin gerade ein bisschen herausgefordert. Da habe ich ihm die Geschichte erzählt. Der Nachbar, der kennt Jesus nicht. Und sagte, Michi, wenn er will, kann er zu mir in die Firma arbeiten kommen. Dann hat er wenigstens ein bisschen Sachgeld. Und ich habe gesagt, hä? Ja, gar nicht gemacht. Doch, ich war bei meinem Lehrmeister. Oder eine andere Situation, meine Frau, die, seit ich sie kenne, hat sie jeden Monat so eine gewisse Phase, wo du immer aufpassen musst, weil dann ist das Land, das Terrain rundherum sehr explosiv. Also die Tage hat sie dann. Und da kann ich manchmal nach Hause kommen und ich habe nichts gemacht. Ich bin einfach nur da und bin für alles schuld. Und das war wieder mal so ein Moment. Ich kam nach Hause, war kaputt, schlimmer Tag. Dachte, jetzt komme ich nach Hause, meine Frau nimmt mich in den Arm und sagt, wie cool und gut ich bin. Und stattdessen habe ich irgendetwas vergessen. Ich glaube, es war der Apfelsack, mit hinauszunehmen am Morgen. Passiert mir noch oft. Und dann hat das einfach bei ihr so summiert und dann gab es die Explosion. Und ich bin dann so ein Fluchtmensch. Dann gehe ich halt ins Büro arbeiten. Dann bin ich da im Büro und ich bete und sage so, Jesus, bitte verändere meine Frau. Und in dem Moment, wo ich das bete, merke ich eigentlich auch schon wieder diese kleine Stimme, die sagt, das ist falsches Gebet. Also habe ich dann gebetet, Jesus, was kann ich tun, damit es meiner Frau besser geht? Wo ist mein Part? Was willst du mir beibringen? Nicht die Umstände wegwünschen, sondern die Umstände nutzen, um diesem Jesus näher zu kommen. Erinnert euch dran? Also habe ich gebetet, Jesus, was kann ich tun? Und Jesus sagt mir, geh und kauf einen Blumenstrauß. Einfach so, by the way gesagt, ich habe das noch nie verstanden mit diesen Blumen. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass man Blumen abschneidet und man das schön findet, so im Sinn von, deshalb hat meine Frau nie Blumen bekommen. Aber seit diesem Moment, war etwa vor 6 Jahren, bekommt sie jeden Monat einen fetten Blumenstrauß. Denn als ich den da hingestellt habe und sie nach Hause, war dann mit dem Büro, kam sie auf mich zu und sagt so, Michi, wieso hast du da Blumen? Was hat das zu bedeuten? Und ich habe ihr gesagt, ich finde es einfach so ein Zeichen, dass du das hast. Und einfach zur Ermutigung, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du das immer erträgst, wollte ich dir eine Freude machen. Und die Reaktion war so eindringlich, dass ich seither jeden Monat Blumen kaufen muss. Seither bin ich jeden Monat in dieser gefährlichen Phase ein bisschen sicherer. Und ich glaube, wenn wir uns wirklich da reinhängen und da reinknien und sagen, es geht darum, ich möchte lernen, ich möchte ihm nachfolgen, ich möchte tun, was er mir sagt, dann können wir in die Mission, dann können wir vor unserer eigenen Haustür, das spielt gar nicht mehr so eine wichtige Rolle, sondern wir werden zu Lehrlingen und erlernen, wie Jesus in unserem Alltag wirken möchte. Und damit möchte ich auch schließen und dich fragen, ihr dürft euch bereit machen und dich fragen, wo ist vielleicht dein nächster Schritt? Vielleicht in deiner Sprache, vielleicht fluchst du beim Autofahren und Jesus möchte das angehen. Vielleicht in deiner Haltung der Gemeinde gegenüber, in deinem Umgang mit Andersdenkenden, in dem Verhalten Vorgesetzten gegenüber, als Vater, als Ehemann, als Ehefrau, wo möchte Jesus dich in die Lehre nehmen? Ich möchte dich ermutigen, nicht weil er uns kaputt machen will oder weil er uns irgendwie klein machen möchte, sondern weil er dich in die Freiheit, in eine lebendige Beziehung nehmen möchte, dass du das angehst und ich bete dafür. Jesus, ich danke dir so viel mal, dass du mit so einer Riesensehnsucht und einfach Unnachgiebigkeit nach unseren Herzen bangst. Danke, dass du der bist, der immer wieder kommt und anklopft. Danke, dass wir dir unser Herz öffnen dürfen. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns Kraft gibst, Schritte zu machen, Schritte zu wagen, indem wir in dir bleiben und bei dir bleiben, indem wir uns trainieren, ständig mit dir verbunden zu sein und indem wir in das laufen können und gehen können, wo du uns dafür berufen hast. In deinem Namen beten wir das. Amen.